Bildungsfrauen, der Podcast für alle, die mehr über Frauen im Bildungsbereich wissen wollen. Mein Name ist Sabine Bertram und ich bin Bildungsfrau aus Leidenschaft. Der Bildungsbereich ist riesig und in meinem Podcast öffne ich Türen in unterschiedliche pädagogische Berufsfelder und zeige, wie vielfältig Bildungsarbeit ist. Dazu spreche ich mit inspirierenden Bildungsgestalterinnen, die sich an unterschiedlichen Stellen im Kosmos des lebenslangen Lernens bewegen, also irgendwo zwischen frühkindlicher Bildung und Altenbildung. Was sie alle verbindet? Ihre Begeisterung für Bildung und ihr Wunsch, den Bildungsbereich besser zu machen. Denn da gibt es unglaublich viele Baustellen. Das findest du auch und du möchtest aktiv werden? Dann melde dich gerne bei mir. Vielleicht können wir unsere Energie bündeln. Mehr erfährst du unter www.bildungsfrauen.de. Dort kannst du auch meinen Newsletter abonnieren. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß.
Ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass es vielleicht Berufe gibt, wo das etwas einfacher ist und Berufe wie jetzt in der Wissenschaft, wo das mit einigen Herausforderungen verbunden ist. Und darauf war ich überhaupt nicht vorbereitet.
Dass die Rahmenbedingungen im Bildungsbereich nicht die besten sind, ist nichts Neues. Das thematisiere ich in meinem Podcast ja öfters. Dabei hat jeder Bildungsbereich so seine Besonderheiten. In der heutigen Folge liegt der Fokus auf dem Wissenschaftsbetrieb. Und ich freue mich sehr, eine Podcaster-Kollegin als Gästin zu haben. Charlotte Seitz ist Forscherin, Lehrende, Wissenschaftskommunikatorin und Mutter. Und in ihrem Podcast Die Wissenschaft stellt sie Wissenschaftlerinnen vor und spricht mit ihnen über Karrierewege, Work-Life-Balance, Netzwerke und weitere Themen, die junge Frauen, die ihren Weg in der Wissenschaft suchen, weiterbringen. Viel Spaß mit unserem Gespräch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungsfrauen-Podcasts. Und heute überschreite ich mal eine Ländergrenze und bin digital in Österreich zu Gast bei einer sehr geschätzten Podcaster-Kollegin, nämlich bei Charlotte Seitz. Liebe Charlotte, herzlich willkommen.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Genau, du hast auch einen Podcast, das habe ich ja gesagt, aber du bist natürlich als Bildungsfrau auch mit dem Bildungsbereich verbandelt. Erzähl doch mal, was genau machst du?
Genau, also ich bin Forscherin, genauer gesagt Krebsforscherin, aber an der Uni angestellt, an der BOKU University in Wien. Die Uni ist eigentlich sehr viel mit Themen Nachhaltigkeit, Landschaftsplanung, nachhaltiges Gestalten unserer Lebensräume. Das sind so die Kernkompetenzen dieser Uni. Und ich bin da als Krebsforscherin ein bisschen eine Ausnahme. Ich forsche dort und ich lehre dort auch und bin seit einigen Jahren sehr glücklich in der akademischen Forschung und genau, also einerseits sehr viel im Labor tätig und andererseits natürlich auch in der Lehre, in der Betreuung von Studierenden, ja.
Wenn du sagst Krebsforscherin, kannst du das ein bisschen für Laien auch erklären, was genau du machst?
Ja, klar, gerne. Also in meiner Forschung geht es um sogenannte CAR-T-Zell-Therapien. Und zwar ist das eine Therapie, die auch schon zugelassen ist, sowohl in Europa als auch in den USA. Vor allem für PatientInnen mit Leukämien und Lymphomen. Also das sind Bluterkrankungen, bösartige Blutkrebsarten. Und da werden den PatientInnen die eigenen T-Zellen, das sind Immunzellen, entnommen. Also es wird einfach Blut abgenommen und isoliert und dann diese Zellen daraus gewonnen. Und die werden dann im Labor so ausgestattet und unter kontrollierten Bedingungen, dass sie dann die Krebszellen besser auffinden können. Weil was bei Krebs passiert, ist eben, dass die eigenen Immunzellen die Krebszellen nicht mehr finden können oder erkennen können. Und dieser Mechanismus, dass unser Immunsystem eigentlich alle bösartigen Zellen bekämpfen soll, ist ausgeschaltet oder gestört. Und wir möchten den eigenen Immunzellen sozusagen auf die Sprünge helfen. Das heißt, wir geben denen den passenden Schlüssel. Das kann man sich vorstellen, dass die Tumorzellen das Schloss dazu haben. Und wir starten dann die T-Zellen mit dem passenden Schlüssel aus, damit sie dann im Körper vom Patienten wieder die Krebszellen finden und hoffentlich alle bekämpfen.
Ah, okay, spannend. Und auch ein Bereich, da habe ich persönlich ja tatsächlich noch nie reingeguckt. Was ist denn dein Hintergrund und in welchen Fächern bist du auch in der Lehre tätig oder in welchen Studiengängen auch?
Ich habe Lebensmittel- und Biotechnologie studiert, auch an der BOKU in Wien. Das war eigentlich eher eine Zufallsentscheidung. Ich wollte immer Geschichte und Journalismus machen, weil mich mein Vater da sehr inspiriert hat, also was ganz anderes. Und der hat mir dann davon abgeraten und gesagt, mach doch mal was anderes, geh doch mal in den naturwissenschaftlichen Bereich. Und irgendwie bin ich dann über Zufälle in diesem Biotechnologiestudium gelandet und mir hat das dann aber sehr gut gefallen. Deswegen habe ich dann auch noch den Master angeschlossen, also auch medizinische Biotechnologie in Wien studiert und bin dann sehr schnell in den medizinischen Bereich reingekommen, weil ich meine Masterarbeit an der St. Anna Kinderkrebsforschung in Wien gemacht habe. Das ist ein relativ bekanntes Forschungszentrum hier in Wien und beschäftigt sich eben, wie der Name schon sagt, speziell mit kindlichen Tumorerkrankungen, weil Kinder eben ganz andere Krebserkrankungen haben als Erwachsene, also andere Arten, aber auch zum Glück bessere Heilungschancen. Und die wenigen Kinder, die aber dann Rückfälle haben, für die gibt es eben noch sehr wenig Therapiemöglichkeiten. Und da ist natürlich das Bestreben meiner Forschung oder auch des ganzen Feldes, dass man diese Therapieoptionen verbessert und natürlich weiterentwickelt und einfach mehr Möglichkeiten hat, die man anbieten kann für diese kleinen Patienten und Patientinnen. Genau, und ich war dann eine Zeit lang in den USA, in Stanford für einen Forschungsaufenthalt und habe auch mal ein bisschen Auslandsluft schnuppern können. Und dann meinen, also das war schon im Rahmen von meinem Doktorat. Und dann nach dem Doktorat habe ich an der BOKU wieder begonnen, meine Forschung aufzunehmen und bin dort eben sehr viel in den Fächern Immunologie oder jetzt auch sehr viel Biochemie, genauer gesagt Protein Engineering, also das heißt, wie man diese Zellen oder Proteine, die Bausteine in unserem Körper umbauen kann. Ähnlich wie bei Lego kann man die verändern und zusammensetzen. Und da unterrichte ich eben sowohl im Masterstudierende als auch Bachelorstudierende. Und das macht mir auch sehr viel Spaß.
Und wie bist du in der Forschung geblieben oder was hat dich bewogen, in der Forschung zu bleiben und nicht vielleicht in irgendein Unternehmen zu gehen?
Einerseits natürlich die intrinsische Motivation, dass ich gerne etwas verbessern möchte und vielleicht irgendwann mal etwas entwickle, was dann langfristig auch Patienten und Patientinnen hilft. Das ist natürlich immer ein langer Weg. Also etwas, was ich jetzt im Labor entwickle, kann nicht übermorgen schon als Therapie verabreicht werden. Aber irgendwo muss man natürlich anfangen. Und die Therapien, mit denen wir jetzt arbeiten, wurden ja auch vor langer Zeit mal von Forscherinnen und Forschern wie mir entwickelt. Und da habe ich natürlich eine starke Motivation, weil mich dieses Thema einfach fasziniert und weil ich auch merke, da gibt es noch sehr, sehr viele Fragezeichen und das Puzzle ist noch nicht zusammengesetzt. Man kann noch einiges entdecken. Und andererseits natürlich auch, weil ich einfach gute Möglichkeiten hatte. Also ich habe durch sehr viel Glück diese Masterstelle bekommen, weil ich habe mich da initiativ beworben und die Stelle war gar nicht ausgeschrieben. Zufällig wurde ich dann kontaktiert und auch eingeladen zum Interview. Und dann war mein Chef scheinbar zufrieden mit mir und hat mir danach eine Doktoratsstelle angeboten. Also es war auch immer ein bisschen Glück und Zufall, dass die Möglichkeiten einfach da waren.
Ja, und da kommen wir ja quasi schon zu deinem Podcast, wenn du sagst, das war Glück, es war nicht ganz ausgeschrieben, aber dann war es auch gut und du hast dich bewährt und hast auch eine weiterführende Stelle bekommen. Aber irgendwann hast du ja offenbar gemerkt, so richtig passt es im Wissenschaftssystem nicht ganz. Erzähl doch mal, worum es in deinem Podcast Die Wissenschaft geht. Und wie du auch ja dahin gekommen bist, dass du gesagt hast, so jetzt ist der Punkt, jetzt muss ich mal irgendwie aktiv werden.
Genau, also eigentlich, wie du sagst, war ich sehr lange zufrieden in der Forschung und habe auch gar nicht groß bemerkt, dass da vielleicht eine Schieflage existiert. Und der Wendepunkt für mich war so ein bisschen, als ich meine kleine Tochter bekommen habe. Das war 2022. Und natürlich, wenn man ein Kind bekommt, stellt das mal das ganze Leben auf den Kopf, nicht nur als Wissenschaftlerin, sondern auch alle Jungeltern wissen da, wovon ich spreche. Und ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass es vielleicht Berufe gibt, wo das etwas einfacher ist und Berufe wie jetzt in der Wissenschaft, wo das mit einigen Herausforderungen verbunden ist. Und darauf war ich überhaupt nicht vorbereitet. Und obwohl ich da sehr, sehr viel Unterstützung hatte durch meinen Vorgesetzten, der hat mir zum Beispiel ermöglicht, dass ich weiterhin in der Karenz geringfügig angestellt bin und durch Online-Meetings zu flexibel von mir vorgegebenen Zeiten trotzdem teilnehmen konnte und Besprechungen durchführen konnte. Also muss ich auch dazu sagen, ich hatte sehr, sehr viel Unterstützung und trotzdem ist mir bewusst geworden, dass da vielleicht als Wissenschaftlerin einige Nachteile entstehen. Und ich habe damals sehr viele Podcasts gehört, gezwungenermaßen, weil ich auch sehr viel mit meiner Tochter spazieren gehen musste. Die wollte nie schlafen und ich war stundenlang immer unterwegs mit ihr in der Trage und habe dann eben Podcasts gehört, damit ich mir die Zeit vertreibe. Und irgendwann waren mal die True Crime und Wissenschaftspodcasts alle durchgehört und dann habe ich mir gedacht, es muss doch irgendwas in diese Richtung geben für junge Wissenschaftlerinnen wie mich, das diese prekäre Situation im Wissenschaftssystem thematisiert und habe dann gesucht und gegoogelt und habe irgendwie nicht so richtig was gefunden und habe mich drüber geärgert. Und nach einiger Zeit dachte ich mir, naja, vielleicht muss man dann so einen Podcast einfach mal starten. Das war am Anfang eine absolute Schnapsidee, sage ich mal, die ich einfach wieder abgetan habe. Aber nach so ein paar Tagen und hin und her überlegen, dachte ich mir dann, nein, eigentlich möchte ich das gerne probieren. Es war auch ein guter Start, um ein bisschen eine, ja, ein kreatives Projekt in der Karenz zu starten, weil man hat jetzt zwar nicht unbedingt so viel Zeit, wie du vielleicht weißt, aber man braucht auch so ein bisschen Abwechslung und etwas neben dem Alltag mit Baby, das zwar wunderschön sein kann, aber auch sehr, sehr herausfordernd. Und ja, dann habe ich mir einfach die Sachen zusammengesucht und bestellt und mal überlegt, wie ich diesen Podcast aufsetzen möchte. Und im Podcast geht es eben einerseits darum, dass wir Probleme und Herausforderungen für Nachwuchswissenschaftlerinnen thematisieren, also so Sachen wie die Leaky Pipeline, darauf können wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen, oder eben ja, diesen Gender Care Gap, den es gibt, dass immer noch mehr Wissenschaftlerinnen in Elternzeit gehen oder in Karenz, wie es bei uns heißt, als die Männer unter anderem. Und dann möchte ich aber auch nicht nur diese negativen Seiten beleuchten, sondern eben auch Frauen, Wissenschaftlerinnen vorstellen mit ihren vielfältigen Karrierewegen, weil es gibt eben nicht einen richtigen Karriereweg, einen geradlinigen Karriereweg, wie es immer suggeriert wird. Wenn du das machst, diese ganzen Punkte abarbeitest, dann wirst du Erfolg haben in der Wissenschaft, sondern es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, an sein Ziel zu kommen. Und auch die Ziele können ganz unterschiedlich sein. Und das finde ich immer wieder erstaunlich, weil das war mir selber gar nicht so bewusst. Und deswegen möchte ich einfach möglichst vielen Wissenschaftlerinnen die Möglichkeit geben, von ihren Erfahrungen zu berichten, damit vielleicht die eine oder andere Hörerin sich denkt, ah, das könnte ja für mich auch eine Option sein.
Ja, ich habe da sehr viele Anknüpfungspunkte und habe gedacht, oh, High Five, Schwester im Geiste, ja.
Ja.
Ich bin ja tatsächlich zu meinem Podcast auch ähnlich gekommen, 2 Jahre vor dir, während Corona, diesen ganzen Lockdowns und so, dass ich dachte, oh Gott, irgendwie, ich muss mal was hören und was anderes hören, als nur die eigenen 4 Wände und die Familie zu sehen, so. Und habe dann viele Podcasts gehört und habe gemerkt, es gibt eigentlich wenig über Frauen im Bildungsbereich. So, obwohl Frauen ja im Bildungsbereich total vorherrschend sind, ja, und in der Überzahl, was die Beschäftigungsverhältnisse und das berufliche Engagement eben angeht. Und habe dann auch einfach irgendwann gedacht, naja, dann mache ich es halt selber. Also von daher kann ich deine Überlegungen und auch die längeren Überlegungen erstmal, oh Gott, geht es überhaupt und wie geht es auch, total gut nachvollziehen. Und eben auch dieses Ziel, auch andere Frauen vorzustellen und eben die vielfältigen Möglichkeiten, wie man tätig sein kann, wie auch Karrieren gestaltet sind, mit welchem Antrieb Frau auch arbeitet in dem Bereich, also wie das so aussehen kann. Von daher treffen wir uns da an der Stelle wunderbar. Und genau das Thema Karrierewege und wie unterschiedlich Karrierewege sein können, gerade in der Wissenschaft, das ist ja eins, glaube ich, was immer noch so ein bisschen unterbeleuchtet ist, ne? Also ich erinnere mich noch, am Ende meines ersten Studiums stand für mich auch zur Diskussion, gehe ich in die Wissenschaft? Und dann, da hatte ich eben auch schon erst ein kleines Kind und dann auch noch ein zweites, war für mich halt auch klar, okay, also so wie die Bedingungen sind, ne, mit befristeten Stellen und Hochschulwechseln, idealerweise ans andere Ende des Landes, um irgendwie Erfahrung zu sammeln, das passt für mich und eben auch gar nicht zusammen. Und es passt für mich auch nicht dazu, wie ich einfach auch Familie und Beziehung leben will. So, ne? Und da war für mich halt klar, der Wissenschaftsbetrieb ist für mich eigentlich nichts, weil ich so nicht arbeiten und leben möchte, ne? Und auch dieser Druck, der entsteht, möglichst schnell die Sachen durchzuziehen, möglichst viel zu publizieren, möglichst noch an 4 Unis gewesen zu sein, um Erfahrungen zu sammeln und. Also ich habe das als sehr überfordernd damals empfunden und es war eben auch ein Grund, wo ich gemerkt habe, nee, in dieses Hamsterrad möchte ich gar nicht rein. Was für Karrierewege oder auf was für Karrierewege triffst du denn in deinen Gesprächen? Also wie machen Frauen in der Wissenschaft Karriere?
Also das, was du da erzählst, diese Angst davor, dass man in dieses System nicht rein möchte, kann ich total nachvollziehen. Und das Schlimme ist aber, da gehen ja auch ganz viele kluge Köpfe verloren, also für das Wissenschaftssystem verloren, ne? Die Frauen haben ja, oder Frauen und Männer haben ja dann tolle Karrieren, aber dem Wissenschaftssystem gehen sie einfach mal verloren primär. Und Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sich da ganz viel ändern muss. Weil was immer noch suggeriert wird, ist, dass man am besten eben die ganze Forschung und die ganze Studienzeit in exzellenten Laboren und tollen Hochschulen, tollen Fakultäten verbringen soll. Am besten natürlich die Masterarbeit schon im Ausland oder Doktoratsstudium im Ausland verbringen oder währenddessen ins Ausland gehen. Und spätestens natürlich nach Abschluss des Doktorats sollte man dann eben Hochschule wechseln oder auch ins Ausland gehen. Und wie du sagst, es ist immer auch ungewiss, komme ich denn zurück oder wie lange dauert diese Phase? Kann denn mein Partner, meine Partnerin, meine ganze Familie, die es ja meistens in diesem Stadium dann entweder schon gibt oder vielleicht geben wird, können die mitkommen? Ja, es gibt auch viele Partner und Partnerinnen, die haben vielleicht Berufe, wo das gar nicht möglich ist. Eine Kollegin von mir, die möchte eigentlich sehr gerne ins Ausland, am besten in die USA, aber deren Freundin ist Zahnärztin und als Zahnärztin kann die einfach, außer vielleicht noch im deutschsprachigen Raum, nicht im Ausland so einfach arbeiten, weil eben diese Ausbildung nicht so anerkannt wird. Also da stellt sich die Frage gar nicht, ja. Und dann muss man natürlich den Kompromiss einer Fernbeziehung eingehen. Und ich glaube, das ist eben ein Problem. Und inzwischen weiß ich aber, es gibt ganz viele Karrierewege, wo Frauen das anders gemacht haben. Und das muss man einfach aufzeigen. Also ich hatte zum Beispiel eine Gästin, die Dr. Evelyn Rampler, die ist hier von der Hauptuni in Wien. Und die hat gesagt, eben genau das, was du angesprochen hast, ich wollte nicht ins Ausland. Ich hatte mich beworben. Ich hatte auch ein tolles Angebot aus Kanada. Und die hatte damals, glaube ich, eine oder zwei kleine Töchter schon. Und hat lange hin und her überlegt mit ihrem Mann und ihrer Familie, soll sie gehen oder nicht, und sich dann aber dagegen entschieden, weil sie auch meinte, es gibt in Kanada dann eben kein familiäres Netz, was sie auffangen kann. Und gerade wenn es um so Punkte wie Kinderbetreuung geht, ja, da habe ich mir auch viele Gedanken gemacht. Die USA sind ein wunderbarer Ort, um Forschung zu betreiben, aber es gibt dort keine Elternzeit oder Karenz. Und das heißt im Umkehrschluss, irgendjemand muss die Kinder natürlich betreuen. Die Kinderbetreuungseinrichtungen sind aber so horrend teuer, dass man sich das fast nicht erlauben kann. Und abgesehen davon ist natürlich auch die Frage, möchte man dieses Modell, ja, dass man nach 8 Wochen nach der Geburt wieder arbeiten geht, und dort tendenziell auch sehr viel arbeitet und die Kinder wenig sieht. Und sie hat dann eben damals gesagt, sie hat sich dagegen entschieden, in dem Wissen, dass das vielleicht auch für ihre Karriere schwierig sein kann. Und da freut es mich besonders, dass die jetzt Anfang des Jahres eine Juniorprofessur bekommen hat an der Hauptuni. Also das zeigt auch, dass andere Karrierewege, die eigentlich entgegen diesem Mythos sind, ich muss ins Ausland gehen, ich muss das und das zu gewissen Zeitpunkten erreichen, ich muss publizieren, ich muss Drittmittel einwerben, also Fördergelder einwerben. Natürlich ist das gut und nicht hinderlich, aber es ist vielleicht auch nicht immer ein Muss. Und ich denke, da ist es einfach wichtig, als Wissenschaftlerin, gerade als junge Wissenschaftlerin, für sich herauszufinden, was möchte ich denn selber? Und wenn man ins Ausland gehen möchte oder wenn man irgendetwas ausprobieren möchte, sollte man das unbedingt machen. Nur man sollte es nicht machen in der Hoffnung, dass es einem viele Jahre später in der Karriere etwas bringt. Weil das kann dann natürlich auch ganz anders am Ende sich entwickeln. Also deswegen, ich glaube, man sollte immer das machen, worauf man Lust hat und Möglichkeiten beim Schopf greifen, aber eben sich nicht zu sehr darauf versteifen, was von einem erwartet wird, weil im Endeffekt ist man selber die Person, die das dann macht. Also wenn mein Chef sagt, du musst unbedingt in die USA oder nach Australien gehen, ist das schön, aber mein Chef zieht ja nicht dorthin, sondern ich muss ihn dann dorthin ziehen. Und wenn ich mir das nicht vorstellen kann, dann ist das einfach keine Option.
Ja, und es gibt ja eben auch das Phänomen, dass eben der Kinderwunsch beispielsweise immer erstmal aufgeschoben wird und aufgeschoben wird und aufgeschoben wird, bis es dann mit Ende 30 auch zum Teil einfach schwierig, in einigen Fällen traurigerweise auch unmöglich wird, eigene Kinder zu bekommen, weil einfach ja die biologische Uhr dann ein Stück weit auch abgelaufen ist an der Stelle. Und das betrifft ja tatsächlich Frauen natürlich auch genauso wie Männer, die ja in diesem von Befristungen geprägten System und wo ja auch nicht für alle, die jetzt irgendwie als wissenschaftliche Mitarbeitende ihre Doktorarbeit schreiben, ja, gibt es ja nicht genug Professuren oder sonst wie. Also es gibt ja auch genug Fälle von jungen Wissenschaftlerinnen und auch Wissenschaftlern, die anfangen und die sich eine wissenschaftliche Karriere vorstellen können, die sich von Befristung zu Befristung hangeln. Und die am Ende aber auch den Übergang in die Wirtschaft oder in andere Arbeitsfelder gar nicht, also denen das gar nicht mehr so leicht gelingt, weil sie so lange in der Forschung waren, dass der Übergang schwer fällt. Und das, ne, ich sag mal, wirkt sich natürlich komplett auch auf die Lebensplanung, auf die Familienplanung aus, weil selbst wenn ich als Frau einen festen Job habe und mein Partner hängt aber in dieser Wissenschaftsschleife drin und ich weiß gar nicht, hat er nächstes Jahr seinen Job noch? Auch das sind natürlich Entscheidungsfaktoren, die vielleicht auch einen Kinderwunsch noch mal weiter nach hinten schieben, ne?
Genau, also ich finde, diese befristeten Verträge sind ein Riesenproblem. Und wie du sagst, es fallen dann immer mehr Frauen oder Männer aus dem Wissenschaftssystem raus, weil eben diese ganzen Entscheidungen, die das Leben betreffen, das kann jetzt der Kinderwunsch sein, aber das kann ja auch eine Entscheidung sein, wie ich möchte ein Eigenheim kaufen oder ich möchte, weiß ich nicht, nochmal umziehen und mich dann dort meinen Lebensmittelpunkt mir langsam aufbauen oder ich habe sonstige Verpflichtungen oder einen so festgesetzten Freundeskreis, ich möchte gar nicht wegziehen. Und das hat letztens eine Podcast-Gästin gesagt, das sind alles Entscheidungen, die in der sogenannten Rush-Hour des Lebens stattfinden. Also gerade in dieser Zeit so zwischen 30, 40, 45, wo sich halt noch sehr viel tut, wo ständig Umbrüche sind alle paar Jahre. Und da ist das Wissenschaftssystem einfach nicht angepasst, weil das erwartet genau in dieser Zeit maximale Flexibilität, sowohl von einem selber als auch eben von der ganzen Familie oder den ganzen Anhängen, die da an einem dranhängen und ist zeitgleich nicht super flexibel oder bietet einem keine Flexibilität, sondern man muss sich die selber suchen. Also man muss wirklich selber herausfinden, okay, wie kann ich vielleicht einen Kompromiss finden und für mich, weiß ich nicht, neue Methoden kennenlernen oder eine Zeit im Ausland verbringen, aber dann vielleicht nicht 5 Jahre, sondern vielleicht, weiß ich nicht, mache ich 2 mal 3 Monate einen Forschungsaufenthalt und lerne dann jeweils etwas Neues in dem Labor und kann das dann wieder bei mir an der Uni anwenden, wenn ich zurück bin. Ja, also das, ich finde, es macht viel mehr Sinn, sich zu überlegen, was möchte ich denn und was bringt auch mir und meiner Hochschule etwas, als dann ganz starr diesen Erwartungshaltungen nachzurennen. Und was du eben angesprochen hast, dass dieser Kinderwunsch ein Riesenthema ist, also das ist auch mit ein Grund für diese Leaky Pipeline, weil es ist eben so, dass bei Studierenden die Geschlechterverhältnisse in vielen, vielen Fächern schon 50-50 sind. Ja, gibt natürlich Ausnahmen, aber in vielen Fächern gibt es sehr viele weibliche Studierende. Und mit steigender Karrierestufe fallen die aber immer mehr raus. Also in der Promotion sind es auch noch recht viele weibliche Studierende. Und dann nach und nach fallen die Frauen einfach immer mehr zurück. Also Frauen, die sich habilitieren oder Frauen, die Juniorprofessuren antreten. Da sind wir dann schon nur noch bei 20 bis 30%, je nach Hochschule. Und das hat einfach genau diesen Grund, dass die Frauen zwar da sind und die sind auch wissenschaftsbegeistert, aber die haben einfach in diesen Rahmenbedingungen keine Möglichkeit. Und das finde ich so schade, weil es heißt immer, man muss junge Mädchen und Frauen für die Wissenschaft begeistern. Nein, die sind begeistert, man muss sie nur fördern und man muss sie vor allem auch dann lassen. Man muss die Rahmenbedingungen so gestalten, dass sie eben sich eine Karriere vorstellen können, ohne dass sie sich komplett aufopfern oder zwischen Familie und Karriere entscheiden müssen, weil das sollte einfach nicht der Fall sein. Und das ist ja bei Männern auch nicht so.
Ja, du sagtest ja, dass du eben auch in der Lehre und damit auch in der Betreuung von Studierenden und sicherlich auch vielen Studentinnen aktiv bist. Was beobachtest denn du da? Also wie viel Interesse gibt es da auch, in die Wissenschaft zu gehen? Aber wie viele Ängste und Befürchtungen gibt es da auch? Kann ich das überhaupt? Schaffe ich das? Und schaffe ich das auch mit meinem eigentlichen Lebensplan, das zu vereinbaren?
Ich glaube, während dem Studium ist es vielen gar nicht so bewusst. Also es war ja auch bei mir so, man hört von irgendeinem spannenden Forschungsfeld und denkt sich, ah, das möchte ich gerne machen und dann möchte ich vielleicht meine Masterarbeit oder später mein Doktorat in dem Bereich machen. Und wenn man dann im Labor anfängt zu arbeiten, bekommt man natürlich viel mit, auch von KollegInnen oder eben diese Problematik mit den befristeten Verträgen. Und am Anfang ist es ja für einen selber gar nicht so problematisch, weil als Masterstudent oder Studentin hat man ja ohnehin einen befristeten Vertrag und soll ja auch irgendwann abschließen. Aber ich glaube, nach und nach wird es dann den Studierenden immer mehr bewusst. Also auch den Männern. Es ist ja auch für Männer kein attraktives System, in der Wissenschaft zu bleiben. Und was ich eben ganz oft sehe, ist, dass dann Kolleginnen, die jetzt zum Beispiel mit mir begonnen haben, die sind fast alle rausgefallen. Also es gibt ganz, ganz wenige, die noch geblieben sind, wo ich mich manchmal frage, bin ich jetzt besonders exzellent, weil ich noch da bin, oder sind die anderen einfach schlau, dass sie rechtzeitig die Flucht ergriffen haben? Ja, das weiß man ja auch nicht so genau. Und deswegen ist es mir eben auch ein Anliegen, die Studierenden möglichst früh auf diese Herausforderungen hinzuweisen, weil ich glaube, wir können nicht darauf warten, dass von der Politik so große Schritte gemacht werden, dass sich das drastisch bessert in den nächsten Jahren, sondern die Generation, die jetzt nachkommt, die wird immer noch ähnliche Probleme haben. Es wird Schritt für Schritt besser, hoffentlich, aber man muss einfach darauf hinweisen und die Personen darauf sensibilisieren, damit die dann für sich auch eine Entscheidung treffen können, möchte ich das, unter welchen Bedingungen möchte ich das. Und was ich eben ganz wichtig finde, ist, dass einfach auch weibliche Vorbilder sichtbar gemacht werden, eben zum Beispiel mit dem Podcast oder mit Vorträgen auf Konferenzen oder natürlich auch als direkte Vorgesetzte, weil das hat mir zum Beispiel sehr gefehlt. Ich hatte immer exzellente Vorgesetzte, also Chefs, männliche Chefs, aber diese weiblichen Role Models, die haben mir persönlich extrem gefehlt. Ich habe sehr wenig Vorbilder gehabt, wo ich mir gedacht habe, ah, okay, so kann man das schaffen, Karriere und Kind unter den Hut zu bekommen, oder so kann man das schaffen, in doch noch einer männerdominierten Wissenschaft in der Karriere weiterzukommen. Und ich glaube, wenn man sich selber da aber nicht sieht, das betrifft jetzt einerseits Frauen, aber natürlich auch ganz viele andere unterrepräsentierte Gruppen, dann glaubt man auch nicht daran, dass man das schaffen kann. Ja, weil wenn man das klassische Bild, wenn Wissenschaftler immer nur als alte weiße Männer mit verrückten Haaren gezeichnet werden in Kinderbüchern und in Filmen, wieso sollte dann ein junges Mädchen sich denken, ah, ich möchte auch Professorin werden? Ja? Und deswegen ist mir das eben so wichtig, Frauen auch sichtbar zu machen und einfach Vorbilder auf die Bühne zu holen, damit den Leuten klar wird, okay, das ist sehr, sehr weiblich. Die Wissenschaft ist ja schon vom Artikel her weiblich. Und wir müssen einfach einsehen, dass das kein männerdominiertes System ist. Ja? Es wird von Frauen sehr viel getragen und es soll aber auch in der Führungsebene von Frauen repräsentiert werden.
Ja, sind dir denn auch schon Vorurteile, Vorbehalte begegnet als Frau in einem, ich sag mal, durchaus ja auch männerdominierten naturwissenschaftlich-technischen Bereich?
Also ich hatte zum Glück noch sehr wenig negative Erfahrungen, aber ich glaube, man wird als Frau schon ganz anders wahrgenommen als Wissenschaftlerin. Weil was ich schon merke, ist, dass man zum Beispiel jetzt auf Konferenzen, wenn man mit dem Chef unterwegs ist und ich bin ja schon fertig mit dem Doktorat, wird man schnell mal für die Studentin gehalten und es wird gar nicht hinterfragt, ob man vielleicht eine Forscherin ist, die an einem eigenen Projekt arbeitet, sondern es wird eigentlich gleich erwartet, man ist da so die Studentin, die dem Professor hinterher dackelte. Oder was ich auch oft mitbekommen habe, ist, weil ich eben sehr viel Wissenschaftskommunikation mache, das ist auch eine Leidenschaft von mir. Das wird von vielen Kollegen und Kolleginnen geschätzt, aber es wird natürlich auch oft so ein bisschen abgetan. Ja, das machst du da dein Influencer-Leben und auf Instagram und hin und her, dass ich das mache, damit einfach der Kanal sichtbarer wird, damit der Podcast sichtbarer wird und dass ich damit jetzt weder Geld verdiene noch irgendwie einen Karrierevorteil habe, fällt dann meistens so ein bisschen in den Hintergrund. Und das muss man, glaube ich, irgendwie aushalten. Und man muss sich aber dessen auch bewusst sein, dass man als Frau, wenn man auf Bühnen steht oder in der Öffentlichkeit steht, oft anders wahrgenommen wird. Ein bekanntes Beispiel ist zum Beispiel dafür auch während der Pandemie gab es ja sehr viele Podcasts mit Christian Drosten zum Beispiel über die Entwicklung von der Corona-Pandemie. Und da war es auch ganz lang so, dass immer er gefragt wurde, ja, und immer er um seine Meinung gebeten wurde. Und die Kollegin, die eine gleichgestellte Wissenschaftlerin ist, wurde immer als seine Assistentin oder als seine, ja, ihm unterstellte Forscherin wahrgenommen von den Medien, ja, also jetzt nicht in den Fachkreisen, sondern eben von außen. Und dass das aber zwei Personen sind, die genau auf der gleichen Ebene stehen und genau die gleiche Expertise und den gleichen Erfahrungsschatz haben, wurde einfach, glaube ich, aufgrund der Geschlechter nicht so wahrgenommen. Und das ist sehr bezeichnend. Da müssen wir uns selber auch immer ganz kritisch hinterfragen, ob ich jetzt einen Kollegen oder eine Kollegin anders wahrnehme aufgrund des Geschlechts.
Ja, das hat ja einfach viel auch mit Zuschreibungen zu tun, mit eigenen Sozialisationserfahrungen, ja. Und wenn ich die eben nicht hinterfrage oder reflektiere, bleibe ich halt in diesen Mustern auch sehr stark verhaftet. Und manchmal sind es ja auch noch nicht mal wirklich Gedanken, sondern nur so ein Bauchgefühl, aus dem heraus ich dann handle, weil das einfach so tief verankert ist, ne? Und jetzt hänge ich gerade. Ich hatte gerade einen Link zu was du gesagt hast.
Vielleicht kann ich noch ganz kurz ergänzen, was
Ja.
mir nämlich, was mir auch noch eingefallen ist. Es ist jetzt auch nicht so sehr Diskriminierung, die so offensichtlich ist, ja, weil die ist ja meistens schnell zu erkennen, sondern eben dieser, wir nennen das unconscious bias, ja, dass zum Beispiel, ich habe nach der Karenz wieder angefangen, Vollzeit zu arbeiten. Mein Mann war dann in Karenz und in der Forschung macht das total Sinn, auch viele Stunden wieder einzusteigen in den Beruf, weil man kann eben sehr schwer nur die Hälfte der Experimente machen, ja, oder die Experimente so gestalten, dass man sagt, ah, ich komme dann übermorgen und mache dann 3 Stunden lang wieder irgendwas. Und mir war das auch ein Anliegen. Und das wurde von Freundinnen von mir teilweise auch ein bisschen hinterfragt. Jetzt gar nicht böswillig, sondern einfach nur, ach, und vermisst du dann dein Kind nicht? Oder ist das denn nicht schade, wenn du wieder arbeiten gehen musst? Und mit diesem, ich sag mal, unconscious bias, mit dieser, ja, Sozialisierung, dass man eben davon ausgeht, als Mutter muss ich ja zu Hause bleiben und mein Kind vermissen, oder es muss mir total leid tun, wenn ich 40 Stunden wieder arbeiten gehe, die gar nicht auf den Gedanken gekommen sind, dass ich mich vielleicht darauf freue, wieder arbeiten zu gehen und mich dann umso mehr auf mein Kind freue, wenn ich es am Abend wieder sehe, ist eben den Personen gar nicht gekommen. Also dieses sich selber auch hinterfragen, wie wurde man sozialisiert und wie nimmt man das wahr, ist, glaube ich, ein guter Punkt.
Siehst du genau. Und jetzt bin ich auch wieder eingestiegen und weiß, worauf ich Bezug nehmen wollte. Und zwar hast du vorhin gesagt, dass eigentlich die Politik auch die Rahmenbedingungen noch mal anders steuern müsste. Und auch wenn die jetzt anfangen, das umzusteuern, dass das natürlich dauert, bis das tatsächlich umgesetzt ist. Aber die andere Facette ist ja eben genau das, diese Rollenerwartung. Und wenn du Personen hast auf Entscheidungspositionen, ja, und es, ne, die wirklich rauszubekommen und die ins Reflektieren zu bekommen, warum das auch gut ist, mal umzudenken und Sachen vielleicht mal anders zu machen. In Deutschland geht es ja auch immer darum, sozusagen, dass Thomasse nicht nur Thomasse einstellen oder Christians nicht nur Christians, sondern dass generell auch mehr Diversität überhaupt ein Thema wird, ja, und Teams auf allen Ebenen immer diverser werden, ja, aber das, ne, es ist ja immer eher gleich und gleich gesellt sich gern, und selbst wenn die Rahmenbedingungen so sind oder wenn auch Anforderungen von außen so sind, dann wird es oft so ein bisschen, ich sag mal, mit Make-up, man tut dann so, als ob, aber man hinterfragt sich eben auch nicht richtig. Und ich glaube, diese festgefahrenen Muster und Bilder und ich sag mal Sozialisationserfahrung und Gefühle und alles, was so drinsteckt in den Menschen, also da wirklich ranzukommen, ist, glaube ich, unheimlich schwer.
Absolut. Und ich glaube, da muss sich jeder auch an der eigenen Nase nehmen, dass man eben immer wieder kritisch hinterfragt, warum tue ich das jetzt? Wen stelle ich ein? Habe ich jetzt anderen BewerberInnen die gleichen Chancen gegeben? Und es ist ja einerseits nicht nur dieses Gleich und Gleich gesellt sich gern, sondern auch ein bisschen, wenn ich das so erleben musste oder wenn ich durch diese harte Schule durch musste, dann ist das ja für mich normal. Im Wissenschaftssystem ist ja das Gefährliche, dass die Art, wie wir arbeiten und die Art, mit diesen befristeten Verträgen umzugehen, wir kennen das ja nicht anders. Wir denken, das ist ganz, ganz normal. Und ich hatte da ein Schlüsselerlebnis, wo ich mit Freundinnen vor ein paar Jahren mal gesprochen habe und gesagt habe, na ja, aber das ist ja normal, dass man ein paar Jahre nach dem Studienabschluss einen befristeten Vertrag hat. Und die haben mich angeschaut und alle den Kopf geschüttelt und gesagt, wir haben alle unbefristete Verträge. Und das war für mich so augenöffnend, weil die auch alle in ganz unterschiedlichen Bereichen gearbeitet haben. Und ich die einzige Person war, die zwar den höchsten universitären Abschluss hatte, aber gleichzeitig die prekärste Arbeitssituation, ja, mit einem befristeten Vertrag. Und das muss einem auch mal bewusst werden. Darüber müssen wir sprechen, dass es eigentlich nicht normal ist, dass man jedes Jahr sich überlegen muss, wie kann ich mich nächstes oder übernächstes Jahr wieder finanzieren? Oder mit dem wie heißt es, Wissenschaftszeitvertragsgesetz? Ist es bei euch, bei uns diese Kettenvertragsregel, dass man eben nicht glaubt, okay, auch wenn ich irgendwie nach ein paar Jahren Förderungen bekomme, irgendwann falle ich aus dem System raus, wenn ich keine unbefristete Stelle oder eine Professur bekomme. Das ist so in dem System, aber das ist eigentlich nicht normal und das muss dringend, dringend geändert werden. Und dafür muss aber mal das Bewusstsein geschaffen werden, dass es eben auch andere Möglichkeiten gibt und dass wir das auch nicht so glorifizieren sollten, wie wir arbeiten, ja, dass wir 24/7 an Anträgen sitzen, Forschung machen, uns nebenbei noch für die Lehre vorbereiten, Studierende betreuen. Das kennen wir so und ich habe auch ganz lange mir gedacht, das muss man eben machen, um erfolgreich zu sein. Aber wenn es keine Vorbilder gibt, die das anders vorleben, kann ich natürlich auch nicht erwarten, dass Studierende, die ich betreue, das in ein paar Jahren nicht genauso machen wie ich jetzt. Ja? Wenn ich bis zur Erschöpfung arbeite und E-Mails um 21 Uhr abends verschicke, dann wird bei denen natürlich irgendwie die Erwartungshaltung gehackt, okay, ich muss jetzt antworten und kann jetzt nicht bis morgen früh um 9 Uhr warten, bis ich mir diese E-Mail durchlese, weil scheinbar meine Vorgesetzte oder meine Betreuerin arbeitet ja auch so, also muss ich ja auch so arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
Ja, und da ist ja auch einfach ein unheimlicher Stress im System, ja. Und wenn dann eben noch familiäre Verpflichtungen dazukommen, hast du ja im Prinzip zwei 24/7-Jobs, ja, weil wenn die Wissenschaft nie schläft, ja, und das Kind oder die Kinder ja eben auch, ich sage ja, nie schlafen ist,
Die
klingt so
schlafen
blöd,
auch
aber
nie.
du weißt, du weißt, was ich meine. Also ja, da kommt ja immer was dazwischen, ein Albtraum oder eine Erkrankung oder ne, du hast einen Plan mit irgendeiner Dienstreise und die Betreuung steht und dann wird eine Person in diesem Konstrukt krank und alles wackelt und du weißt gar nicht, oh Gott, wie soll ich das machen? Ja, und das ist ja auch ein beständiger Stress, den man einfach hat. Ja, also ich habe immer so dieses Bild im Kopf, man jongliert 50 Bälle gleichzeitig und versucht, die irgendwie alle in der Luft zu behalten und wehe, einer fällt runter, weil dann zieht es eine ganze Kaskade mit sich,
Ja,
ja.
das kann ich bestätigen. Also mein Mann und ich sind da sehr gut eingespielt. Meine Tochter hat jetzt ihren ersten Kindergartenwinter hinter sich. Du weißt, was das bedeutet. Also sehr
Oh
viele
ja.
Krankenstände, Pflegeurlaub. Und ich muss ganz offen sagen, wir haben einerseits sehr viel familiäre Unterstützung durch meinen Schwiegervater. Aber andererseits hat er eben auch den Vorteil, dass er in seinem Beruf sehr viel Homeoffice machen kann. Und Homeoffice mit Kindern ist natürlich noch mal was anderes, aber er hat einfach die Flexibilität, dann auch abends noch von zu Hause zu arbeiten. Und ich kann das, dadurch, dass ich sehr viel im Labor mache, eben nicht. Ja, bei mir war sehr oft das Thema, meine Tochter wacht morgens auf mit Fieber und ich gehe sofort im Kopf alles durch. Okay, wie machen wir das? Wie können wir die nächsten Tage umplanen, damit ich irgendwie meine Experimente noch machen kann, wir sie gut betreuen können, weil ein krankes Kind möchte natürlich jetzt auch bei den Eltern sein und ist jetzt nicht gerade, die sind ja auch arm dran, ja. Das heißt, die sind weinerlich und schlecht drauf. Wie können wir es schaffen, dass wir beide irgendwie unsere wichtigen Arbeitstermine unterbringen? Und ich glaube, das ist eine absolut privilegierte Situation, dass man da einen Partner, eine Partnerin hat oder auch dieses Umfeld, dass man sich das überhaupt erlauben kann. Oder eben auch die finanziellen Mittel, dass man vielleicht Kinderbetreuung überhaupt so organisieren kann, dass die Betreuungszeiten dann zu den Arbeitszeiten passen. Also das ist alles, das sind so viele strukturelle Dinge und das ist ja in Deutschland und in Österreich sehr ähnlich, dass einfach Kinderbetreuungsplätze fehlen, die Betreuungszeiten nicht ausreichend sind und gleichzeitig erwartet wird, dass speziell Frauen, die ja tendenziell weniger arbeiten, aber mehr arbeiten sollen. Und das passt eben hinten und vorne nicht zusammen, nicht nur im Wissenschaftssystem. Da muss, glaube ich, von Politikseite sehr viel getan werden.
Auf jeden Fall. Also ich erinnere mich, als meine Kinder so klein waren, also mein Mann und ich, wir waren da auch sehr flexibel aufeinander eingestimmt. Wir haben beide recht nah an unserem Wohnort gearbeitet, also hatten kurze Wege, was schon mal echt super viel wert ist. Und wir haben das tatsächlich oft so gemacht. Ich bin dann morgens um 7 ins Büro und war um 11 wieder zu Hause und habe den Rest dann so ein bisschen von zu Hause gemacht und er ist dann einfach später ins Büro gegangen. Also so haben wir uns da tatsächlich oft gerettet.
Ja.
Und als die Kinder älter waren, hatten wir drei Babysitterinnen und viele andere Eltern zum Verabreden im Netzwerk, wo einfach klar war, wenn Termine sich überschneiden oder wenn es mal irgendwie spät wird oder, dass wir auf jeden Fall irgendwie ein Backup haben oder noch ein Backup vom Backup, falls irgendwo was schief geht. Also das ist ein ganz schöner Mental Load tatsächlich an der Stelle. Und ich finde, was ja immer dann noch vergessen wird, also natürlich möchte man seinen familiären Verpflichtungen gerecht werden und auch seinen beruflichen Verpflichtungen, aber das ist natürlich auch ein Lebensstil, der ganz schön viel Kraft kostet, ja. Und ich glaube, das ist auch eine Facette, die oft noch viel, viel zu kurz kommt, weil eine wirkliche Zeit für Erholung, für Regeneration, um eben all diese Bälle in der Luft zu halten und zu jonglieren, die fehlt natürlich, gerade wenn die Kinder so klein sind. Also meine Kinder sind jetzt Teenager, da ist das schon auch einfacher, ja, weil die nicht ständig eins zu eins begleitet und betreut werden müssen. Aber sind halt dann andere Sachen, über die man sich dann Gedanken macht. Wie
Absolut, ja.
machst du das mit Regeneration, mit irgendwie, wo lädst du deine Akkus auf?
Ja, ich bin auch vielleicht nicht das perfekte Vorbild, aber ich versuche mich zu bessern. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man vielleicht auch einfach lernt, Nein zu sagen. Da bin ich gerade dabei. Gerade als Frau tendiert man sehr oft dazu, Dinge zu übernehmen. Man traut sich vielleicht nicht, Nein zu sagen, etwas abzulehnen oder man möchte das begründen und man kann aber auch einfach sagen, nein, das ist ein vollständiger Satz. Man muss nicht sagen, weil ich glaube, es geht sich wirklich nicht, also es passt zeitlich nicht oder ich bin da nicht kompetent genug oder hin und her. Man kann einfach sagen, nein, das machen Männer auch und Frauen machen das viel zu wenig und dadurch eröffnen sich aber plötzlich ganz neue Zeithorizonte, wenn man nicht alle möglichen Tätigkeiten übernimmt. Und Ich versuche auch ganz klar, wenn ich weiß, ich habe eine stressige Zeit in der Arbeit vor mir, weil zum Beispiel ein Antrag abgegeben werden muss oder ich habe sehr viele Vorlesungen, dann versuche ich mir im Kalender schon Zeit danach zu blocken, wo ich weiß, ich mache nicht fünf Sachen parallel in der Arbeit, ja, oder ich gehe dann wirklich mal um 15 Uhr und habe den Nachmittag frei, weil diese Flexibilität im Wissenschaftssystem ist natürlich Gold wert, aber wir nützen sie ja meistens nicht, sondern wir nützen sie immer in die Richtung, dass wir flexibel jederzeit arbeiten können. Aber ich kenne wirklich kaum Kolleginnen, die dann sagen, ah, jetzt gehe ich aber mal um 3 Uhr nach Hause und mache den Nachmittag frei und verbringe vielleicht Zeit mit Freunden oder meiner Familie oder mache das für mich. Das heißt, es wird immer nur zugunsten des Wissenschaftssystems flexibel gearbeitet. Und ich glaube, man kann ruhig mal sagen, ich habe jetzt so viele Stunden in den letzten Wochen da reingebuttert und habe genug geleistet. Jetzt ist es auch mal okay, wenn ich an dem Tag pünktlich gehe, bisschen früher gehe oder vielleicht mal, weil du eben vorher gesagt hast, mit dem frühen Aufstehen nicht um 5 Uhr oder um 6 Uhr aufstehe. Also wir haben gerade so Zeitpläne, wo wirklich wir beide meistens um 5:30 Uhr aufstehen und der eine geht in die Arbeit, der andere arbeitet vielleicht noch von zu Hause oder macht den Haushalt, bis unsere Tochter wach ist, um sie dann in den Kindergarten zu bringen. Und was ich heute zum Beispiel gemacht habe, und das war wirklich Gold wert, um in die Woche zu starten. Vor unserer Podcastaufnahme habe ich meine Tochter in den Kindergarten gebracht und habe dann einfach noch einen kurzen Spaziergang gemacht, habe mich jetzt nicht nach Hause gehetzt, um noch ein paar E-Mails abzuarbeiten, was ich normalerweise wahrscheinlich machen würde, sondern habe mir einfach gedacht, ich setze mich mal 15 Minuten hin und genieße einfach das schöne Wetter und mach mal gar nichts. Und das ist sehr ungewohnt, weil wir das einfach, also ich mache das selten, man kennt das nicht. Und das tut mir aber unglaublich gut, dass man sich einfach bewusst mal Zeit dafür nimmt, entweder nichts zu tun oder Dinge zu tun, auf die man wirklich Lust hat, die viel zu kurz kommen.
Ja, und da kann natürlich ein Faktor sein. Also ich stelle mir das so vor, wie du mit deinen Freundinnen da zusammensaß und die dann alle irgendwie Sachen auch unbefristet, 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 ja. Also dieser Druck im Wissenschaftssystem, diese Unsicherheit, wohin verschlägt es mich und wo gibt es die nächste beste Option, dass das eben auch noch mal doppelt und dreifach dazu führt, dass es unheimlich schwer ist, tatsächlich mal den Laptop zuzuklappen und wirklich sich einfach mal raus in die Sonne zu setzen für eine halbe Stunde und nichts zu tun, oder?
Ja, absolut, weil man tendiert ja auch dazu, alles so durchzuplanen und das kann man natürlich nur bedingt, weil man nie weiß, ob die Pläne so aufgehen. Und ich frage mich jetzt bei vielen Dingen, ist es jetzt wirklich wichtig, dass ich dieses Experiment noch diese Woche fertig mache oder diese E-Mails heute alle noch verschicke um 21 Uhr? Reicht nicht auch morgen um 9 Uhr, weil die werden hoffentlich ohnehin nicht früher gelesen, ne? Also, dass man einfach mal ein bisschen sich selber auch den Druck rausnimmt, weil ich glaube, wir sind extrem wenig gnädig und haben hohe Erwartungen an uns selber und klopfen uns aber im Gegenzug auch nicht an die Schulter für das, was wir alles leisten. Weil du vorher gesagt hast, dieser Mental Load und dieses Netzwerk, was man hat im privaten Bereich, da sind gerade Frauen ja extrem gut drin. Also da hat auch mal eine Podcast-Gästin gesagt, wenn du übermorgen ein Pferd von, ich weiß nicht, Berlin nach München transportieren musst, dann könnte eine Frau wahrscheinlich innerhalb von einer Stunde das irgendwie hinbekommen. Ja, die wüsste schon, wie sie das in die Wege leitet. Und diese Fähigkeit, die wir besitzen, kann man ja auch beruflich exzellent nutzen. Nur wir müssen eben auch anfangen, diese Netzwerke aufzubauen oder diese Netzwerke dann auch aktiv zu nutzen, weil wir können sie natürlich nicht erst aufbauen, wenn wir sie benötigen, sondern wir müssen sie möglichst früh aufbauen, damit wir dann, wenn wir vielleicht einen neuen Job suchen oder wenn wir vielleicht KooperationspartnerInnen suchen oder irgendwie uns umorientieren möchten, auf diese Netzwerke zurückgreifen können. Und ich glaube, diese Stärken, die wir haben als Frauen, muss man ganz bewusst auch im Arbeitsumfeld nutzen, weil es ist leider so, man bekommt nichts geschenkt. In den wenigsten Fällen wird dann der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte sagen, danke für deine tolle Arbeit, hier ist die Beförderung oder hier ist eine neue Entwicklungsmöglichkeit. Man muss wirklich aktiv danach fragen und sich selber das zutrauen.
Wenn ich manchmal in Hochschulen eingeladen bin und mit Studierenden spreche, also das Thema Netzwerk ist mir dann auch immer total wichtig. Und ich sage dann auch immer, guckt euch mal hier im Raum um, das ist schon euer Netzwerk. Wer weiß, in welchen Stellen ihr in den nächsten 5 bis 10 Jahren landet, aber dieses Studium verbindet euch und ihr könnt da immer noch mal Bezug drauf nehmen. Ja, und das andere ist ja, und also ich weiß nicht, wie du in deinem Podcast vorgehst, aber für mich ist es ja so, wenn ich eine spannende Frau entdecke und denke, oh, die könnte was sein für meinen Podcast, dann frage ich die einfach, weil ich immer denke, mehr als Nein sagen kann sie ja nicht.
Absolut.
Aber Meistens sagen die ja und dann entstehen ganz tolle Gespräche. Also ich, ne, ermuntere eben immer auch gerade andere Frauen dazu, einfach mal nachzufragen. Erkundige dich mal, frag doch mal. Die andere Person freut sich doch, wenn du sie siehst und wenn du sie in ihrer Kompetenz siehst. Das ist ja kein Zeichen von Schwäche oder da muss man sich nicht schämen oder so. Ja, also so habe ich auch mit meinem Podcast angefangen. Ich hatte die Idee und dann habe ich eine Mail formuliert und habe 5 Frauen angeschrieben und 4 haben gleich zugesagt. Ja, und da habe ich gedacht, cool. Ja, und so gehe ich nach wie vor vor. Also ich
Ja.
kenne die meisten Frauen nicht im Vorfeld persönlich, sondern ich lerne sie tatsächlich erst für den Podcast kennen. Ich weiß nicht, wie
Ja.
machst du das?
Ich kann das total bestätigen, was du sagst. Also ich habe mir am Anfang natürlich viele Gedanken gemacht. Ich kann doch nicht jemanden anschreiben für einen Podcast, der gerade erst ganz neu gestartet wird und so. Und das haben wirklich die meisten Frauen, die meisten Gästinnen zugesagt. Ja, manche haben natürlich auch nicht angeantwortet oder da hat es zeitlich dann nicht gepasst. Aber ich habe sehr, sehr viele Zusagen bekommen und ich glaube, man kann da auch von sich selber ausgehen. Ja, wenn du bist jetzt an mich herangetreten, ich habe mich ja total gefreut und geehrt gefühlt und würde mir nicht denken, ach nein, da habe ich jetzt überhaupt keine Lust drauf oder entspricht nicht dem, was ich mir vorstelle. Und im schlimmsten Fall, selbst wenn niemand Nein sagt, es passiert ja nichts. Man muss einfach, glaube ich, wie du sagst, sich trauen, diesen Schritt gehen und einfach auch mal nachfragen, weil es kostet nichts, es kann nicht viel passieren und im schlimmsten Fall wird es eben nichts.
Ja, wo ich ja gern noch einmal so ein bisschen rein gucken wollen würde, ist, du hast vorhin gesagt, in Stanford, da waren die Forschungsbedingungen richtig fein, aber also Kinderbetreuung und so kannst du in Amerika natürlich vergessen. Das ist hier dann schon noch auch ein bisschen besser. Aber was unterscheidet sich in den USA an den Forschungsbedingungen im Gegensatz zu Österreich?
Also dort, wo ich war, habe ich einfach so ein sehr inspirierendes Umfeld gehabt, was ich so nicht erwartet hätte. Das waren ganz viele ForscherInnen aus unterschiedlichen Disziplinen und eben auch diese Diversität, die du vorher angesprochen hast, das spürt man in den USA, finde ich, noch ein bisschen stärker. Vielleicht, weil die Vereinigten Staaten noch so eine starke Migrationskultur haben. Aber da ist der Hintergrund von den Personen national komplett divers. Und das bringt natürlich auch viel mehr unterschiedliche Sichtweisen und Ideen. Also ich glaube, die Projekte haben eine ganz andere Qualität, weil eben so viele Köpfe mit so vielen unterschiedlichen Ausbildungen, Nationalitäten, Erfahrungsschätzen ihren Wissensstand dazu beitragen. Und das habe ich als sehr inspirierend gefunden. Abgesehen davon, dass Stanford natürlich eine großartige Universität ist mit einer sehr geschichtsträchtigen Forschungshistorie und da regelmäßig Nobelpreisträger und Nobelpreisträgerinnen vortragen. Also man kommt einfach sehr nah an diese großen Namen heran, von denen man davor nur in den Medien gelesen oder gehört hat. Und ich hätte mir da auch sehr gut vorstellen, Forschung weiterzumachen. Aber ich glaube, es ist eben im Endeffekt immer so ein bisschen ein Abwiegen zwischen, was möchte ich selber für mich und für meine Familie und was möchte ich für den Beruf und wie weit möchte ich Kompromisse eingehen. Weil ich brenne wirklich für die Forschung, das ist meine Leidenschaft, sonst wäre ich auch nicht mehr in der Forschung und in der Lehre an der Uni tätig. Aber ich möchte das nicht bis zu jedem Preis durchziehen. Also mir war ganz klar, wenn ich das Gefühl habe, ich kratze am Burnout oder ich muss privat Kompromisse eingehen, dann geht das für mich einfach nicht. Und da versuche ich eben immer noch eine Balance zu finden, dass eben keine Seite des Lebens dazu kurz kommt.
Ja, das ist nochmal spannend, ne? Weil ich meine, man hört natürlich hier auch immer so diese großen Namen, Stanford, Harvard, Yale und dass das so, ja, dass das Forschende dann oft so große strahlende Augen kriegen, denken, oh, da würde ich gerne hin oder so, ja. Und dann gibt es ja ganz viele Serien und Filme, die auch in diesen universitären Kontexten in den USA spielen und dass das so einen ganz besonderen Spirit hat, dass auch die Betreuung der Studierenden doch noch mal ganz ganz anders und viel engmaschiger ist und so, ne? Es gibt ja dann wiederum hier in Deutschland diese Initiative Ich bin Hanna, um einfach auch auf die schlechten und sehr verbesserungswürdigen Rahmenbedingungen im Wissenschaftsbetrieb aufmerksam zu machen. Gibt es in Österreich eine ähnliche Initiative oder heißt das da auch, ich bin Hanna, also schwappt das da über? Wie funktioniert das denn hier so grenzüberschreitend im deutschsprachigen Raum? Das weiß ich gar nicht.
Genau, also wir haben uns eigentlich an die Ich bin Hanna-Initiative angehängt und haben jetzt keine eigene Initiative meines Wissens nach gestartet, weil auch wenn die Gesetzesgebung ein bisschen anders ist in Österreich als in Deutschland, aber die Grundprobleme im Wissenschaftssystem sind, glaube ich, die gleichen. Also wir haben genau die gleichen Problematiken mit diesen Befristungen und mit Kettenverträgen, mit unsicheren Planungszuständen für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Also da haben wir jetzt keine eigene Initiative und ich muss sagen, Ich bin Hanna ist ja auch so ein großartiges Beispiel von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die das gegründet haben, einfach weil sie gesehen haben, es ist der Bedarf da. Und die haben persönlich damit in erster Linie sehr, sehr viel Arbeit, ja, weil die mussten dann, die haben Vorträge gegeben, Aufklärungsarbeit getätigt, die sind inzwischen in Podcasts, in Talkshows, für Medien, Anfragen irgendwie stehen die zur Verfügung, aber das ist ja nicht deren Beruf. Deren Beruf ist es ja eigentlich, Wissenschaft zu machen, Forschung zu machen, Lehre zu machen. Und das ist, finde ich, dieses große Problem bei all dieser, ich nenne es jetzt mal Aktionismusarbeit oder auch bei so Themen wie Wissenschaftskommunikation, auch wenn es einem extrem am Herzen liegt, es geht natürlich alles von der eigenen Arbeitszeit ab oder auch von der eigenen Freizeit ab. Und da muss man natürlich auch irgendwie einen Weg finden. Inwiefern ist es mir natürlich auch ein Anliegen, darauf hinzuweisen, aber ich darf mich dann nicht verlieren, weil ich persönlich kann natürlich auch nur so viel geben, dass ich sage, mir bleibt noch genug Energie, um meine Forschung weiterzumachen und meine Arbeit weiterzumachen. Und deswegen finde ich solche Initiativen extrem super und unterstützenswert. Gleichzeitig kann man natürlich nicht erwarten, dass jetzt jeder sich da komplett verausgabt und nur noch das macht, weil ich einfach weiß, wie zeitintensiv das ist. Also meinen höchsten Respekt vor Amre Bar und Christian Eichhorn, die das gegründet haben, dass sie da auch nach vielen Jahren immer noch so aktiv und so engagiert sind.
Ja, und das ist ja eben auch mit so einem Podcast-Projekt ebenfalls so, ne? Also ich habe auch einfach irgendwann entschieden, ich mache eine Folge im Monat. Selbst als manchmal ganz viele Anfragen auch auf mich einprasselten, habe ich gedacht, nee, also mehr schaffe ich eigentlich gar nicht. Ja, weil ich möchte halt einen Turnus finden, der für mich realistisch umsetzbar ist. Und der heißt für mich eine Bildungsfrau pro Monat und eine Podcast-Folge im Monat. Wie machst du das oder wie ist dein Konzept für deinen Podcast? Wie oft erscheint der? Gibt es irgendwie Themenstaffeln oder wie auch immer? Wie machst du das?
Also am Anfang war ich ja hochmotiviert und dachte mir, so alle 2 bis 3 Wochen schaffe ich schon eine Folge. Das habe ich dann sehr schnell überdacht. Ich handhabe es so wie du. Also ungefähr eine Folge im Monat schaffe ich ganz gut. Ich habe laufend, sehe ich natürlich über diverse Netzwerke, LinkedIn, Instagram oder auch über Newsletter, spannende Gästinnen, wo ich mir denke, ah, das würde ja thematisch extrem gut passen. Also entweder sehe ich eine Wissenschaftlerin und lade die ein, über ihre persönlichen Erfahrungen zu sprechen, oder ich überlege mir ein Thema, was vielleicht auch von der Community an mich herangetragen wird oder sehr viel nachgefragt wird. Da hatten wir schon Work-Life-Balance oder eben Netzwerken und Mentoring. Und dann suche ich eine Expertin für dieses Thema. Und ich würde, wie du sagst, auch gerne mehr machen, weil ich glaube, es ist total spannend. Und wenn man sowas macht, das ist ja auch bei dir, glaube ich, ein Herzensprojekt, dann macht man das ja, weil es einem Spaß und Freude macht. Aber klar, man muss auch auf die eigenen Ressourcen achten. Also ich finde gerade die Nachbearbeitung von einer Folge kann so, so zeitintensiv sein, weil man ja dann auch alle Infos noch in die Shownotes packen möchte oder die Bewerbung der Folge dann auf den diversen Plattformen sehr viel Arbeit und Aufwand ist. Deswegen, ich habe auch ungefähr eine Folge pro Monat eingeplant und versuche mir auch gleichzeitig den Druck rauszunehmen, wenn jetzt im übrigen Leben sehr viel passiert, weil ich in der Arbeit viel zu tun habe oder familiär gerade viel passiert, dann habe ich mir selber auch sozusagen einen Joker freigehalten, dass ich mir selber eine Pause gebe und dann vielleicht sage, jetzt mache ich mal 2 Monate Pause, weil ich glaube, es ist einfach wichtiger, dass solche Projekte langfristig gemacht werden, als dass ich dann nach einem Jahr sage, okay, ich kann nicht mehr, es ist viel zu viel Arbeit, ich breche das Projekt Podcast jetzt ganz ab.
Ja, genau. Also so handhabe ich das auch. Und es ist tatsächlich so, also das Gespräch zu führen, ist im Prinzip das Leichteste und das Unaufwendigste. Aber das, was danach kommt, um das auch wirklich zu distribuieren, um das schön aufzubereiten und so, das ist halt die Arbeit, die da drin steckt. Tatsächlich gönne ich mir seit einiger Zeit jemanden, der die Folgen nachbearbeitet und so weiter, sodass ich da schon mal aus dem Schneider bin. Aber das Ganze, den Content aufbereiten und so, das mache natürlich ich und das braucht eben auch immer so ein bisschen Zeit. Aber man, ja, ich sag mal, ich habe jetzt so meine Routinen entwickelt, dass ich einfach weiß, es geht ein bisschen komprimierter und so, aber es ist, ja, es ist einfach ein Aufwand.
Es ist viel Arbeit und ich glaube, deswegen können wir uns gegenseitig gratulieren, dass wir dieses Projekt Podcast umgesetzt haben, aber auch eben noch weiterhin machen, weil ich glaube, es ist gar nicht so zu unterschätzen, was da alles an Arbeit anfällt. Und es ist am Anfang natürlich viel reinfuchsen in die Technik und wie setzt man diesen Podcast auf, aber später dann natürlich, wie bleibe ich denn dran und wie kann ich kontinuierlich auch Folgen irgendwie aufnehmen und vorbereiten und nachbereiten. Deswegen, ja, ich glaube, wir können da sehr stolz auf uns sein.
Ja, definitiv, definitiv. Ich komme zu meiner klassischen Abschlussfrage. Also du bist ja Forscherin, du bist Lehrende, du bist Podcasterin, du bist Mutter, du hast ja viele Rollen. Würdest du denn mit all deinen Erfahrungen im Gepäck deinem jüngeren Selbst empfehlen, auch, also ich frage immer im Bildungsbereich, aber du bist ja im Wissenschaftsbereich tätig, also würdest du das so wieder machen? Warum, beziehungsweise warum vielleicht auch nicht?
Ja, ich glaube, man kann, wie gesagt, Karrieren oder das Leben nur sehr bedingt planen. Und wenn man das plant, dann passiert auf jeden Fall irgendwas anderes. Ich bin eigentlich so sehr zufrieden, wie sich das für mich entwickelt hat. Ich glaube, was ganz wichtig für mich war, ist, dass ich einerseits natürlich einen Plan hatte, aber andererseits auch von dem abgewichen bin, wenn sich eben neue Möglichkeiten aufgetan haben. Und das würde ich auch gerne den Hörerinnen mitgeben, egal jetzt ob im Bildungsbereich oder in ganz anderen Bereichen. Man muss Chancen einfach nützen, wenn sie auftauchen. Und das hat für mich ganz gut gepasst. Und gerade so Sachen wie Kinderplanung, Karriereplanung, das ist extrem schwierig. Es gibt keinen perfekten Moment, weder um in der Karriere bestimmte Schritte zu tun, noch um Kinder zu bekommen. Und wenn man das zu sehr zerdenkt, dann passiert gar nichts, dann ist absoluter Stillstand. Also für mich ist einfach nur wichtig, neue Dinge auszuprobieren und neue Chancen zu nützen. Und ja, auch mit der Gefahr, dass man dann vielleicht irgendwann mal auf die Schnauze fällt. Aber ich glaube, bisher bin ich ganz zufrieden mit der Entwicklung, sowohl im privaten Bereich als auch im beruflichen.
Ja, vielen Dank für das sehr schöne und anregende Gespräch von Kollegin zu Kollegin sozusagen. Ich freue mich, dass ich dich gefunden habe über Social Media und bin gespannt, welche Themen du in deinem Podcast die Wissenschaft noch auf die Bühne hebst und welche spannenden Wissenschaftlerinnen.
Ja, danke Sabine für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch.
Das war ja mal ein richtiges Plaudern unter Podcaster-Kolleginnen. Und es zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, eine Bühne für andere Frauen zu gestalten. Denn das Teilen von eigenen Erfahrungen bringt Inspiration in die Welt und empowert. Spannend war für mich, dass die Rahmenbedingungen im Wissenschaftsbetrieb in Österreich denen in Deutschland recht ähnlich sind. Und beeindruckt bin ich, wie Charlotte Seitz ihren Weg darin gefunden hat und wie sie gleichzeitig mehr Sichtbarkeit für weibliche Karrierewege schafft. Ich freue mich schon auf die nächste Folge ihres Podcasts. Und du?
Und wieder gab es spannende weibliche Einblicke in den Bildungsbereich. Du willst mehr? Weitere Folgen findest du auf www.bildungsfrauen.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Dort kannst du auch gerne ein Like dalassen. Du willst nichts verpassen? Dann folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und ich freue mich auch, wenn du mir einen digitalen Kaffee spendierst für diese Folge. Die Links findest du in den Shownotes.